das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Der Vorfall mit einem LKW gestern im hessischen Limburg hat in sozialen Netzwerken sofort hitzige Reaktionen ausgelöst. Inzwischen wurde gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen versuchten Mordes. Spekuliert wurde aber schon sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls über Hintergründe und angebliche Nachrichtensperren, lange bevor es überhaupt gesicherte Erkenntnisse gab. Ins Kraut schießende Vermutungen. Eine Folge von Terrorangriffen, die es in der Vergangenheit gab, die das sachliche Berichten und gründliche Recherchieren aber immer schwieriger machen. Markus Pfeiffer über den Stand der Ermittlungen.
Autos mit voller Kraft zusammengeschoben und ineinander verkeilt. Durch die Wucht des Aufpralls mit einem gestohlenen LKW. Die Bilder der Verwüstung von gestern Abend aus der Limburger Innenstadt lassen böse Erinnerungen wach werden. War es etwa ein Terroranschlag? Wie damals im Juli 2016, als ein IS-Attentäter mit einem gestohlenen Lastwagen auf der Promenade von Nizza in eine Menschenmenge fuhr? Oder wie im Dezember 2016, als der Tunesier Anis Amri einen gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz steuerte. Am Tag danach sind die Menschen verunsichert.
Ja, also ich habe das bei den sozialen Netzwerken gelesen, dass dieser Unfall passiert ist. Und ja, mir ist direkt durch den Kopf gegangen, hoffentlich war es kein terroristischer Anschlag.
Ja, sicher, macht mir schon Gedanken. Ne? Kann ja selbst auch passieren, kann ja selbst in der Reihe stehen. Und das ist schon tragisch für die Leute.
Bisher ist nur bekannt, der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Syrer aus dem Kreis Offenbach, soll den eigentlichen Fahrer des LKW gestern Abend gewaltsam aus der Führerkabine gezerrt haben. Anschließend sei er los und ungebremst auf die vor ihm stehenden 8 Fahrzeuge gefahren. Dabei wurden die 8 Autofahrer und der Mann im LKW leicht verletzt. Noch in der Nacht haben Staatsanwaltschaft und LKA die Ermittlungen aufgenommen.
Wir sind momentan im Bereich, dass wir in alle Richtungen ermitteln. Wir überprüfen natürlich sämtliche Hinweise, die uns auch die Zeugen geben, die uns die an der Kollision beteiligten Personen geben können und versuchen so natürlich ein entsprechendes Bild zusammenzusetzen und werden dann auch, wenn das umfänglich vorliegt, entsprechend berichten.
Die Beamten durchsuchten 2 Wohnungen in den Landkreisen Offenbach und Limburg. Dabei beschlagnahmten sie unter anderem Mobiltelefone und USB-Sticks. Zum Tatmotiv machen die Ermittler bisher keine Angaben. Es werde in alle Richtungen ermittelt, heißt es. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks könne ein Terroranschlag vorerst ausgeschlossen werden. Der Syrer, der Ende September seine Aufenthaltserlaubnis verloren hat, soll aus persönlichen Gründen gehandelt haben. Diese Theorie stützt auch der hessische Innenminister. Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnert, ist das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar. Der tatverdächtige Syrer hat nach den derzeitigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene. Ob Terroranschlag oder nicht, der LKW-Crash hat in Limburg Spuren hinterlassen.
Fast jeder Bürger allein in Nordrhein-Westfalen hatte möglicherweise Zugriff auf keimbelastete Wurstprodukte des Unternehmens Wilke. Neue Erkenntnisse, die aufhorchen lassen und wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland beunruhigen. Bisher werden 2 Todesfälle und fast 40 Krankheitsfälle in Zusammenhang gebracht mit verdorbenen Wursterzeugnissen von Wilke. Ob es bei diesen Zahlen bleibt? Unklar. Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft Kassel dem Verdacht der fahrlässigen Tötung nach. Nach und nach kommen jetzt immer neue Details ans Licht. Joscha Bartletz berichtet.
Der Wurstskandal aus Hessen nimmt immer größere Ausmaße an. Heute nun eine neue Erkenntnis. Krankheitsfälle verursacht durch Listerien in Wurst der Firma Wilke aus Berndorf gibt es bereits seit dem Jahr 2018. Womöglich liegen auch die beiden bekannten Todesfälle schon länger zurück. Hessens Umweltministerin Priska Hinz nimmt heute auf Nachfrage erstmals dazu Stellung und erklärt:
Wir wissen bis heute nicht, wann genau diese Todesfälle waren. Wir wissen nur vom Robert-Koch-Institut, dass sie seit 2018 bereits Listerienbefunde haben und dem auch nachgehen.
Die Ministerin, heute auf einem Wandertag der Grünen unterwegs, erklärt, sie habe erst im August davon erfahren. Bis zur Bestätigung der Fälle habe es bis September gedauert. Die Schließung folgte dann erst Anfang Oktober. Wer wusste wann was? Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert nun endlich Aufklärung.
Es führt zu sehr vielen Fragen. Was ist in diesem Zeitraum eigentlich geschehen? Welche Behörde hatte zu welchem Zeitpunkt welche Informationen? Gab es bereits sichere Listeriennachweise bei der Firma Wilke oder auf Produkten der Firma Wilke? Wie ist damit umgegangen worden?
Viele offene Fragen und zu wenige Antworten. Wir treffen Andreas Fischer, einen ehemaligen Abteilungsleiter, der bis 2018 bei Wilke gearbeitet hat. Er berichtet uns von katastrophalen und gesundheitsgefährdenden Zuständen bei der Verarbeitung von Wurst bei Wilke.
Die wurde dann nachts von den ungarischen Mitarbeitern, die im Slaser gearbeitet haben, wurde die praktisch geschnitten. Die wurde abgeputzt, der Schimmel abgeputzt, abgezogen, weil ja der Schimmel schon unterm Darm war. Das ist normalerweise, darf es gar nicht mehr sein. Also die Wurst muss entsorgt werden.
Doch die Mitarbeiter schwiegen. Wohl auch, weil sie um ihre Jobs fürchteten.
Wie hat die Geschäftsleitung reagiert, wenn sie die damit konfrontiert hat?
Gar nicht. Das heißt? Die hat gar nicht reagiert. Die haben das gewusst. Die Geschäftsleitung ist ja auch regelmäßig da oben durchgelaufen, durch die Reifen durchgelaufen. Die haben es ja gewusst. Das Thema war ja brisant gewesen. Die haben es ja gewusst. Aber es wurde nichts unternommen.
Die Gegenmaßnahmen durch die Behörden viel zu langsam und unzureichend, sagen Kritiker. Auch bei der Rückrufaktion aller Wilke-Produkte, denn trotz einer mittlerweile veröffentlichten Liste mit rund 1.100 möglicherweise betroffenen Produkten gäbe es für Verbraucher noch immer zu viele Fragezeichen, kritisiert Foodwatch.
Wir wissen, dass die Firma Wilke vor allem aber auch für lose Ware an Wursttheken geliefert hat, dass die Produkte in Restaurants, in Kantinen, in Kliniken abgegeben wurden, reicht diese Information nicht aus.
Möglicherweise stehen auch noch weitere Todesfälle, etwa in Niedersachsen, mit Wilke-Fleisch in Verbindung. Noch ist im Wurstskandal also längst kein Ende in Sicht.
Wir vertiefen das Thema an dieser Stelle und dazu begrüße ich bei mir im Studio die NDR-Autorin Oda Lambrecht, die sich unter anderem mit dem Thema Lebensmittelsicherheit auseinandersetzt. Schauen wir zunächst einmal vielleicht auf das Verhalten der Behörden in diesem Fall. Kann man sagen, dass das gut gelaufen ist?
Zumindest die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch spricht von einem katastrophalen Informationsmanagement, einem schlechten Krisenmanagement. Zunächst hat ja das Robert-Koch-Institut diese Krankheiten bemerkt oder diese Häufung und hat dann den Verdacht weitergegeben an die hessische Regierung, dass möglicherweise dieser hessische Wursthersteller involviert sein konnte. Und Foodwatch kritisiert jetzt, dass es dann noch eine Woche dauerte, bis die hessische Regierung die Informationen an den zuständigen Landkreis weitergegeben hat. Dann hat es noch mal eine Woche gedauert, laut Foodwatch, bis die erste Kontrolle stattfand und dann ja noch viele Wochen, bis Überprüfungen abgeschlossen waren und der Betrieb geschlossen war. Foodwatch sagt, das ging viel zu langsam und eine Sprecherin des Verbraucherschutzministeriums in Hessen hat heute auch eingeräumt, dass es da nicht viel schön zu reden gäbe, es sei tatsächlich nicht optimal gelaufen. Sie wies aber auch noch mal darauf hin, dass es natürlich bei solchen Fragen immer auch um die Existenz von Betrieben gehe, dass sie natürlich auch ein bisschen um Verständnis geworben hat, dass sie sich natürlich auch sehr sicher sein müssen, wenn sie so etwas nachgehen. Und letztendlich muss man sagen, solche Lieferketten sind sehr schwer nachzuvollziehen, denn der Wursthersteller, der gibt dann ja eine Liste raus mit seinen direkten Kunden. Aber die Produkte werden ja weiterverkauft. Das heißt, wo sie am Ende gelandet sind, in welcher Wursttheke oder in welchem Laden, das ist tatsächlich auf den ersten Blick sehr schwer nachzuvollziehen.
Jetzt reden wir ganz viel über Listerien in diesem Zusammenhang. Wie gefährlich sind die denn eigentlich?
Ja, Listerien kommen gar nicht so selten vor und in geringen Konzentrationen und für gesunde Menschen ist das Risiko eigentlich auch nicht so hoch. Gefährlich wird es eigentlich eher für geschwächte Menschen mit geschwächter Immunabwehr, für ältere Menschen oder für Schwangere. Da kann eine Infektionskrankheit, die durch solche Bakterien, also die Listerien ausgelöst wurden, tatsächlich lebensgefährlich werden. Es kam in der Vergangenheit auch oft zu Fehlgeburten in solchen Fällen. Aber wie gesagt, für gesunde Menschen ist das Risiko hier eher gering.
Oda Lambrecht, ganz herzlichen Dank für diese Information. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so lautet Artikel 1 des Grundgesetzes. Und unter dieser Überschrift haben heute in Berlin Vertreter aus Politik, Justiz und Gesellschaft über Strategien gegen rechte Gewalt diskutiert. Der letzte Verfassungsschutzbericht des Innenministeriums lieferte Zahlen, nach denen Gewalt von rechts ein zunehmendes Problem ist. Mehr als 24.000 Menschen in Deutschland wurden demnach als rechtsextrem eingestuft. Etwa die Hälfte von ihnen sei gewaltorientiert. Auf der Konferenz kamen Betroffene aus unterschiedlichen Lebensbereichen zu Wort. Carla Reiter berichtet.
Justizministerin Christine Lambrecht will rechte Gewalt stärker bekämpfen. Denn anders als im Grundgesetz vorgesehen, bleibt die Würde des Menschen im deutschen Alltag nicht immer unangetastet. Zum Beispiel bei antisemitischer Gewalt.
Es war hier in Berlin, Freitagabend nach dem Gottesdienst, wir waren auf dem Weg nach Hause. Und wie bekannt aus der Presse, waren wir attackiert, bespuckt, angeschimpft, angeschrien.
Und auch Gewalt gegen Kommunalpolitiker gehört mittlerweile fast zum Alltag. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker lag nach einer Messerattacke im Koma.
Der Attentäter hat das damals auch nicht irgendwie angekündigt, sondern er wollte eigentlich nur eine Rose von mir, nach dem, was er gesagt hat, und hat mir dann die Kehle durchgeschnitten. Und es ist ja auch surreal. Ich habe es erst gar nicht geglaubt, was mir da passiert ist.
Das Strafrecht schützt bisher vor allem Bundes- und Landespolitiker. Das will Lambrecht jetzt ändern, damit auch ehrenamtliche Politiker besser abgesichert werden. Und alle anderen, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren. Weil rechte Gewalt,
insbesondere bei Kommunalpolitikern, dazu führt, dass viele Menschen sich zu Recht bedroht fühlen. Die Sorge für ihre Familie sie manchmal auch dazu bringt zu sagen, das bin ich nicht mehr bereit zu akzeptieren. Und das darf nicht sein. Deswegen brauchen wir einen wehrhaften Staat, der sich genau vor diese Menschen stellt.
Dazu gehört für die Justizministerin auch eine Verschärfung des Waffenrechts und der Kampf gegen Hass im Netz. Doch rechtliche Maßnahmen allein reichten nicht aus. Der SPD-Kommunalpolitiker Sven Scheidemantel wurde zusammengeschlagen und hält heute seinen Wohnort geheim. Für ihn ist rechte Gewalt auch ein gesellschaftliches Problem.
Es war diese Terrorismusgruppe Freital 360, wo im Prinzip im sächsischen Bericht gesagt wurde, naja, das sind so dumme Jungstreiche und da müssen wir nichts weiter machen. Und wir von Anfang an, also ich war da selber involviert drin, gesagt haben, das ist eine koordinierte Aktion gewesen.
Die Täter wurden in diesem Fall später verurteilt. Doch zu oft, so die Erkenntnis auch heute, ist der Weg dahin schwierig.
Astrophysik ist für viele Menschen eine Wissenschaft, die Staunen macht, aber auch nahezu unverständlich ist. Physik-Nobelpreisträger wie einst etwa Albert Einstein üben daher häufig eine besondere Faszination auf uns aus. In diesem Jahr werden drei Wissenschaftler mit der Ehrung ausgezeichnet, die bahnbrechende Forschung betrieben haben, dank derer wir heute zum Beispiel mehr über die Entstehung des Weltalls wissen. Thomas Hillebrand und Veronika Simon.
Ist unsere Erde einzigartig? Gibt es Planeten außerhalb unseres Sonnensystems? Wie ist das Universum vor fast 14 Milliarden Jahren entstanden? Grundlegende Fragen der Astronomie. Die heute mit dem Physik-Nobelpreis geehrten Wissenschaftler haben darauf Antworten gefunden und damit den Blick auf unsere Erde und das gesamte Universum entscheidend verändert. Der Kanadier James Peebles erkannte, dass vom Anfang des Universums heute noch Spuren zu finden sein müssten und schaffte so die Grundlage für unser Verständnis der Geschichte des Universums. Die beiden Schweizer Astrophysiker Didier Queloz und Michel Mayor schrieben 1995 Wissenschaftsgeschichte. Sie entdeckten erstmals einen Planeten, der außerhalb unseres Sonnensystems und 50 Lichtjahre von der Erde entfernt einen Stern umkreist. Dieser Stern machte auffällige Bewegungen und die Forscher befürchteten damals, dass andere ihnen zuvorkommen könnten.
Wir hatten Angst, dass die Amerikaner den Namen des Sterns erfahren und ebenfalls Messungen durchführen würden. Deshalb haben wir alle gebeten, Stillschweigen zu bewahren.
Dann erkannten Queloz und Mayor, die Bewegungen kamen durch den umkreisenden Planeten 51 Pegasi b, der den Stern ins Schlingern bringt. Bis heute wurden mehr als 4000 weiterer solcher Exoplaneten entdeckt, von denen einige auch lebensfreundliche Bedingungen haben könnten. Durch die Nobelpreisgeehrte Forschung wissen wir nun, unser Sonnensystem ist nicht einzigartig im Universum.
Diese Meldung aus der Welt des Sports machte heute Schlagzeilen. Sebastian Schweinsteiger hört auf. Nach 17 Jahren im Profifußball hat der Fußballweltmeister von 2014 nun seine Karriere beendet. Seine erfolgreichste Zeit hatte Schweinsteiger mit dem FC Bayern, mit dem er 8-mal deutscher Meister, 7-mal Pokalsieger und 2013 Champions League-Sieger wurde. Später war er knapp 2 Jahre bei Manchester United und dann 2017 nach Chicago in die USA gewechselt. In Stuttgart findet zurzeit die Turnweltmeisterschaft statt und heute standen die Teams der Kunstturnerinnen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und da vor allem sie, Simone Biles, der Superstar der Szene, die als einzige der Welt den sogenannten Triple-Double springen kann. Und mit ihr wurde das US-Team seiner Favoritenrolle bei der WM folgerecht. Klaus-Peter Hufer mit den Einzelheiten.
Es war wahrscheinlich die vorhersehbarste Medaille dieser Kunstturn-Weltmeisterschaften. Gold für die USA im Teamwettbewerb der Frauen. Die Ausnahmeturnerin Simone Biles brachte die Konkurrenz wieder einmal zum Staunen, zeigte am Boden ihren Triple-Double, Doppelsalto mit Dreifachschraube, sowie den ebenfalls nach ihr benannten Doppelstrecksalto mit halber Drehung. Es war ihre insgesamt 21. WM-Medaille.
Es ist einfach immer was Besonderes, die Vereinigten Staaten zu repräsentieren. Ich bin die Erfahrenste im Team. Wir hatten ein paar WM-Neulinge. Und es ist einfach total aufregend, für die USA anzutreten. Und zu gewinnen ist natürlich umso schöner.
Die Chinesinnen im Vorfeld als klarer Medaillenkandidat gehandelt, patzten am Stufenbarren, wurden am Ende nur Vierte. Überraschend aufs Treppchen schafften es die Italienerinnen, die sich als Achtplatzierte gerade noch für dieses Finale qualifiziert hatten. 1,7 Punkte besser waren die Russinnen, die sich im Teamfinale Silber sicherten.
Und jetzt zu einer ganz anderen Sportart, bei der das Publikum während der Spielzüge weder klatschen noch rufen oder singen soll, zum Goalball nämlich. Das ist die wohl beliebteste Sportart für Sehbehinderte. Dabei muss es in der Halle möglichst leise sein, denn in dem Hartgummiball befinden sich kleine Glöckchen. Durch das entstehende Geräusch können die Spieler den Ball dann lokalisieren und versuchen, ihn abzuwehren. In Rostock hat nun die Goalball-Europameisterschaft begonnen, die alle 2 Jahre ausgetragen wird. Und 20 Teams aus 15 Ländern nehmen an dem Wettbewerb teil. Stefanie Ferl und Frank Stuckertz.
Und für einen ist diese Heim-EM etwas ganz Besonderes, Reno Tiede. Der 29-Jährige ist gebürtiger Rostocker und Kapitän der deutschen Goalball-Nationalmannschaft. Seit 12 Jahren gehört er schon zum Team. Da die Sehgeschädigten den Ball nicht sehen können, müssen sie ihn hören. Dafür klingelt eine Rassel innen drin. Die Spieler tragen blickdichte Brillen, damit alle gleich wenig sehen. Das Tor ist 9 Meter breit.
Nutzt bitte gerade noch mal die letzte Möglichkeit, die wir hier vor dem Spiel gegen Spanien haben, um die Akustik, auch wenn jetzt die Anzeigentafel noch nicht an ist, noch mal aufzusaugen und gleichzeitig das Sprungverhalten der Bälle noch mal zu testen.
Dieser Hinweis ist wichtig, denn in jeder Halle springen die Bälle anders und hören sich unterschiedlich an. Diese Besonderheiten erkennen die Akteure schnell. Aber im Spiel versuchen die besten Mannschaften, ihre Gegner akustisch zu täuschen, indem sie falsche Signale senden.
Also da kann man tatsächlich den Ball für die Gegner in Anführungsstrichen verschwinden lassen und somit den komplett erschweren, weil er sich nicht ausrichten kann. Also er weiß nicht, dass er von links kommt.
Vor 1000 Zuschauern in der Stadthalle Rostock taten sich die deutschen Herren zunächst schwer, gingen aber mit einer 3:1-Führung in die Halbzeitpause. Die Spanier blieben im zweiten Abschnitt unbeeindruckt und konnten auf 4:6 verkürzen. Dann kam Lokalmatador Reno Tiede in die Partie und traf zum wichtigen 7:4. Damit war der Widerstand des EM-Aufsteigers gebrochen. Das Team von Cheftrainer Johannes Günther siegte schließlich mit 9:4.
Wir sind nicht nervös geworden, das ist die Hauptsache, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben kühlen Kopf bewahrt und am Ende war es ein Arbeitssieg von der gesamten Mannschaft.
Die nächste schwere Aufgabe folgt bereits heute Abend. Dann geht es gegen den WM-Vierten Belgien.
Die Idylle dieses Bildes hier trügt, denn so schön wird das Wetter morgen in den allermeisten Teilen Deutschlands nicht. Stattdessen vor allem viel Wind und Regen. Hier die Details.
In der Südhälfte regnet es heute Nacht zum Teil kräftig, im Norden mal wolkig, mal klar und meist trocken. Im Süden regnet es am Tag teilweise länger anhaltend und ergiebig, im Osten zunächst trocken und gelegentlich Sonnenschein, aber von Westen breiten sich neue, zum Teil gewittrige Schauer aus. Am Tag 10 bis 16, im Osten gebietsweise bis 17 Grad. In der Nacht zum Donnerstag am Rhein bis 11, im Bergland teilweise nur 5 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einer Folge von Tierärztin Dr. Mertens und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:05 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.